Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von OMR Takeaway. Ich freue mich sehr, dass mir endlich wieder meine Kollegin Julia Gümbel, Plattformexpertin hier bei OMR, gegenüber sitzt. Jetzt nicht mehr in Südafrika, sondern hier quasi live im Studio. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin Head of Content bei OMR und mit Julia streite ich mich einmal in der Woche darüber, was so der heiße Scheiß im Internet ist und die spannendsten News. Worüber sprechen wir denn diese Woche, Julia?
Ja, vielen lieben Dank erstmal für diese tolle Einleitung. Ich freue mich natürlich auch, wieder dir gegenüber zu sitzen für ein letztes Mal dieses Jahr. Denn wir machen nach dieser Folge eine kleine Winterpause. Wann wir wieder zurück sind, das verraten wir euch am Ende der Folge. Jetzt erstmal zu den Themen in dieser Folge. Wir sprechen einmal über die strenge Altersbeschränkung für Social Media, die in Australien in Kraft treten soll. Und dann habe ich mir auch noch Verstärkung geholt für einen Meme-Rückblick des Jahres.
Viel Spaß!
Die Tagesplatte.
Ja, als erstes sprechen wir heute über ein Thema, das einen ganz aktuellen Bezug hat, das aber vielleicht im nächsten Jahr noch viel drängender wird. Also glaube ich, euch alle im nächsten Jahr noch stärker betreffen wird. Nämlich eine Altersgrenze für Social Media. Die ist jetzt in Australien gerade am 10. Dezember, also letzte Woche, in Kraft getreten. Da kann man jetzt wirklich erst Social Media Plattformen ab 16 Jahren erst benutzen. Es gibt aber eben auch, deswegen sage ich, es wird im nächsten Jahr wahrscheinlich noch wichtiger werden für uns alle, entsprechende Bestrebungen in Europa einen ähnlichen Schritt zu gehen. Und in den USA wird das auch diskutiert. Also überall auf der Welt kann man sagen, in den wichtigen Märkten wird so eine Alterseinschränkung diskutiert. Und Julia, du bist doch hier die Plattformexpertin. Was denkst du denn darüber?
Also ich finde, ich muss sagen, intrinsisch denkt man natürlich gerade auch so, wenn man jetzt privat viel mit Social Media zu tun hat. Wir haben so viel dieses Jahr darüber gesprochen, dass Content rausgehauen wird, der dann einfach da draußen ist. Leute sehen den Fake-Content, AI-Content. Es gibt überhaupt gar keine Beschränkungen dafür. Und natürlich ist es immer was anderes, wenn junge Menschen das dann sehen, wenn die sich davon beeinflussen lassen. Ich meine, schon ich bin ja ein bisschen mit Social Media aufgewachsen und ich habe mich ja davon beeinflussen lassen, was irgendwelche echten Menschen posten oder was die machen. Und was das mit mir gemacht hat oder was das mit vielen anderen jungen Menschen macht, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, dass das natürlich extrem ist und dass es gerade dieses Vergleichen und so. Deswegen intrinsisch muss ich sagen, finde ich es natürlich gut. Ich bin sehr gespannt, was du gleich erzählen wirst zur Umsetzung. Also wie kommt es zu der Umsetzung? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man jetzt mal aus Markensicht oder aus Brandsicht da drauf guckt, ist es einfach wirklich eine sehr relevante Zielgruppe, die dann auf einmal einfach wegfällt.
Ja, also du sprichst ja schon viele Aspekte an, über die wir sprechen müssen, glaube ich. Das, was du jetzt am Anfang gesagt hast, das sind natürlich auch die Gründe, die da in Australien angeführt werden, die möglichen negativen Auswirkungen auf die mentale Gesundheit junger Menschen. Dann wird da der Begriff Predatory Algorithms verwendet, also Raubtier-Algorithmen quasi, die den jungen Menschen Inhalte ausspielen, die nicht für sie geeignet sind, wo es um Gewalt geht, wo es um sexuelle Darstellung geht, die vielleicht für das Alter noch nicht geeignet sind, um Mobbing geht und so weiter.
Man kommt sich ein bisschen vor wie in so einer Dystopie, ne? Also es ist, wir sind nicht mehr weit von Black Mirror entfernt, habe ich so das Gefühl, wenn du das hier so aufzählst.
Ja, gibt es natürlich immer wieder Momente, natürlich, wo man sich so fühlt. Was ich ganz interessant finde, es gibt da, und das vielleicht ein erstes Takeaway, was wir liefern können. Es gibt da eine zentrale Figur im Hintergrund, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, auf die ich immer wieder gestoßen bin. Und zwar ist das Jonathan Haidt, heißt er, also H-I-D-T geschrieben. Das ist ein Professor an der New York University, Psychologe, ist aber eben auch Buchautor. Und der hat ein Buch geschrieben, The Anxious Generation, Generation Angst auf Deutsch. Unheimlicher Bestseller, weltweit vermutlich so 2 Millionen Mal verkauft. Und ich glaube, dessen Veröffentlichung dazu, gerade dieses Buch, hat unheimlich viele Wellen geschlagen. Wird auch wirklich in Australien, ist das von einem Politiker da als Inspiration genannt worden, dass der seine Frau dieses Buch gelesen hat und ihm davon erzählt hat. Und das dann wirklich mitentscheidend diese Entwicklung angestoßen hat, dass es da ja jetzt eine Altersgrenze gibt.
Und das behandelt quasi die ganzen psychischen Effekte, die das hat, wenn Kinder mit so viel Content, dass der die eigentlich nichts angeht, zugeballert werden.
Ganz genau. Also ich habe es jetzt nicht selbst durchgelesen, aber ich habe mir mehrere Texte darüber angeschaut und da heißt es eben, dass er mehrere Statistiken immer wieder bemüht, dass halt nach dem großen Aufstieg des Smartphones und von Social Media, Smartphone vor allen Dingen mit der Selfie-Kamera, hat für die Selbstwahrnehmung von vor allen Dingen jungen Frauen natürlich, hat sich da auch ausgewirkt. Also er sagt zum Beispiel, irgendwie Angststörungen, Depressionen unter College-Studentinnen haben zwischen 2010 und 2020 um mehr als 100% zugenommen. Selbstverursachte Verletzungen, vor allem bei jungen Mädchen, haben explosionsartig zugenommen, zwischen 10 und 14 Jahren bis zu 180%. Das sind so die Statistiken, die er anführt.
Um es mal ein bisschen an die letzte Folge anzuschließen, ich glaube, Horst Schlemmer würde jetzt sagen, die Kinder müssen an die frische Luft. Und das wir ja Australien irgendwie wieder erreichen, ne?
Ich glaube, das hat auch der australische Regierungschef gesagt, ja, er sieht die Kinder lieber auf dem Sportplatz irgendwie als am Smartphone-Bildschirm. Ich hätte mich damals vielleicht bedankt, aber naja, man kann es natürlich verstehen. Es gibt aber auch Kritik an diesen Behauptungen. Ich habe einen Gegenartikel gelesen von einer Entwicklungspsychologin, die sagt, Korrelation ist nicht Kausalität, nennt man ja, wenn zwei Kurven gleichzeitig hochgehen, bedeutet das nicht, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt, sondern kann möglicherweise auch nur Zufall sein. Es gibt auch andere Studien, die diesen Zusammenhang nicht belegen. Also es gibt da durchaus Kritik daran, aber diese Gleichzeitigkeit ist natürlich schon erstaunlich. Und ich fand es eben interessant, dass dieser Typ so eine als US-College-Professor so eine große Macht hat. Also er hat nicht nur, dass er dann in Australien das mit angestoßen hat, auch in den USA hat er irgendwie vor dem US-Senat, vor so einem Justizausschuss gesprochen über die schädlichen Auswirkungen von Smartphones und so. Mhm. Also wenn man sich damit beschäftigen will, kann man dieses Buch sich sicher mal angucken und diesen Typen vor allen Dingen beobachten. Genau, und das ist jetzt mit so der Grund dafür, dass das so weltweit in Gang gestoßen wird. Und du hast eben schon nach der technischen Umsetzung Australien gefragt. Also so wie ich das verstanden habe, sind die Plattformen quasi in der Pflicht, das technisch umzusetzen. Und es ist jetzt schon so seit dem 10. Dezember so, dass dass Accounts von NutzerInnen unter 16 Jahren gelöscht wurden und die dann nicht mehr drauf zugreifen können. Und man kann halt jetzt keine neuen Accounts mehr anlegen. Wenn man das machen will, dann muss man sich irgendwie als über 16 quasi ausweisen. Da gibt es offenbar verschiedene Optionen. Entweder Alterserkennung über die Kamera, irgendwie so über biometrische Merkmale. Es gibt wohl auch irgendwie die Möglichkeit, über Bankdaten zu machen oder darüber, dass man den Ausweis hochlädt. Ich glaube, die Regierung, so habe ich es gelesen, die australische Regierung will da die möglichst wenig invasive, also möglichst unaufwendige Methode nutzen. Aber das ist so aktuell der Stand der Dinge.
Also ich glaube da ja nicht so richtig dran, ne? Ich muss sagen, ich habe es gerade eben schon ein bisschen in der Vorbesprechung gesagt, habe ich auch gemeint, es kommen Minderjährige auch irgendwie an Alkohol. Was ist jetzt deren Problem, da irgendwie so ein, also wirklich doof gesagt, so einen gefälschten Ausweis oder sowas hochzuladen? Und ich frage mich aber auch, was ist es denn jetzt, also angenommen, ich wäre jetzt unter 16 und würde jetzt nach Australien reisen, könnte ich dann da drüben meine App noch benutzen?
Gute Frage. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube mal, wenn du da schon ein Konto hast, dann wird das ja, weil du jetzt nicht australischer Nutzer bist, wird es nicht gelöscht werden.
Ah ja, das macht Sinn.
Aber das ist jetzt keine Vermutung. Ja. Stehe ich nicht auf festem Boden, ehrlicherweise. Und das, was du sagst mit irgendwie irgendwelchen Tricks, das habe ich jetzt natürlich auch schon gelesen in der Vorbereitung, dass die Teenies dann irgendwie VPNs, also Virtual Private Network, wo man so quasi über Software kannst du dann vorspiegeln, dass du dich aus einem anderen Land einloggst.
Ja.
Und dann kannst du halt wieder den Account machen, so. Mhm. Also diese Möglichkeit gibt es dann bei diesen biometrischen Methoden, wo es rein über die Kamera funktioniert, gibt es wohl auch irgendwie Tricks, dass du dein Aussehen veränderst, dass du dir irgendwie Falten schminkst oder falsche Wimpern. Also da habe ich gelesen, dass es auch schon welche machen. Manche greifen auf ältere Familienmitglieder zu, lassen sich von denen unterstützen oder gehen halt zu kleineren Plattformen. Also die großen Social-Media-Plattformen sind da wohl wirklich alle für unter 16-Jährige gesperrt, aber es gibt dann so kleinere Plattformen wie Lemonade, was so ein, glaube ich, so ein Instagram-Verschnitt von ByteDance Onlyfans der TikTok-Mutter ist. Yope Coverstar habe ich noch nie gehört, aber irgendwie kleinere Social-Media-Plattformen, wo die Leute dann hingehen.
Also naja, es gibt und die Eltern Möglichkeiten, könnten so. Das ja auch immer noch machen für die Kinder, ne? Also
da gibt es so verschiedene Abstufungen. In Australien ist es wohl wirklich so, dass auch die Eltern das nicht erlauben dürfen. Also die können da nicht zustimmen.
Die machen sich dann strafbar?
So habe ich es verstanden, ja. Also okay. Die Eltern dürfen das nicht den Kindern irgendwie trotzdem Zugang geben. Ja. In anderen Ländern ist so ein Modell, wo ein Gespräch, dass man von 13 bis 15, wenn die Eltern dann zustimmen, dass die Kinder das trotzdem nutzen dürfen. Aber in Australien ist wohl so der strikteste Modus. Und trotzdem, da gibt es wieder Workarounds. Ja. In Großbritannien gibt es auch Versuche, sowas zu machen. Da habe ich schon vor einigen Monaten mal gelesen, dass die Kids dann irgendwelche entweder KI-generierten Fotos genutzt haben oder sogar irgendwie aus Grand Theft Auto, glaub ich, irgendwie ein Spielcharakter, von dem ein Video genutzt haben und das dann irgendwie hochgeladen haben, um sich dann zu verifizieren.
Ich sag dir, die werden erfinderisch. Also ich glaube da ja auch noch nicht so richtig an. Aber eben irgendwie umso wichtiger auch, dass es vielleicht nicht nur national auf so einer mehr oder wenigen kleinen Insel mit wenigen Einwohnern irgendwie durchgesetzt wird, sondern dass es international vielleicht greift und ja, dass wir da einfach irgendwie unsere Jugend ein bisschen beschützen.
Ja. Also es gibt natürlich auch Kritik an dem ganzen Thema. Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die sagen, dass das gegen die Menschenrechte der Kinder verstößt, dass die dann quasi vom digitalen Leben und der öffentlichen Meinungsbildung ausgeschlossen werden. Dass es auch nicht die Wurzel des Problems beseitigt, dass eigentlich die Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden müssten, die Inhalte zu kontrollieren. Es gibt natürlich das Datenschutzthema, weil die Plattformen, wenn die irgendwie Zugriff auf die Ausweisdaten oder biometrische Daten bekommen, die großen Tech-Plattformen sind so, ja schon alle sehr global sehr mächtig, dann haben sie noch zusätzliche Daten über die Menschen. Es gibt auch das Argument, dass nicht alle Kinder zum Beispiel in einem gesunden elterlichen Umfeld aufwachsen, wenn du zum Beispiel homosexuell, transsexuell bist, irgendwie nicht binär bist, dann finden die Eltern das ja vielleicht nicht immer gut und dann ist es auch hilfreich oder tröstlich irgendwie sich online mit anderen Menschen zu vernetzen, die in derselben Situation sind. Ja, also ja. Ich finde da einige Argumente sind für mich schon schlüssig so und es ist halt letzten Endes ist es wahrscheinlich einfach eine Abwägungsentscheidung.
Ja,
so.
Weil ich glaube, irgendein Tod musst du ja da sterben und ich glaube aber auch gerade für Kinder, die dann irgendwie unsicher sind oder was du auch angesprochen hattest mit der Sexualität, oder da muss es ja andere Foren oder sowas geben. Ja. Da muss es ja dann nicht vielleicht gleich eben Social Media oder so
muss
eine App
Instagram
oder sowas
oder
dann sein.
Ja,
deswegen. Oder vielleicht ist es dann auch irgendwie in der Schule, dass man da irgendwie so WhatsApp-Gruppen oder sowas macht, aber man hat halt diese ganzen anderen Nervfaktoren von Instagram. Also ich meine, man merkt bei mir eine leichte Tendenz, was für eine Meinung ich habe. Hast du da eine richtig starke Meinung oder...
Ja, boah, ich tue mich da schon auch schwer, weil ich es ein sehr komplexes Feld mit vielen Grautönen finde. Ich bin da schon auch sehr vorsichtig und auch meine elfjährige Tochter hat bis jetzt kein Smartphone und ich glaube, man muss da schon einen Blick drauf halten. Also ich finde, zum einen sind die Eltern in der Pflicht, zum anderen sehe ich aber auch die Plattform in der Pflicht. Die haben sich ja zuletzt auch, Meta hat ja die Moderation beendet und so weiter. Die ziehen sich da ja immer weiter raus oder werden noch liberaler, so wo man denkt, da könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr seinen Pflichten nachkommen. Insofern finde ich, muss man es differenziert sehen. Und ich ehrlicherweise würde ich nicht in der Haut des Politikers oder der Politikerin stecken wollen, die das jetzt, die da eine Entscheidung treffen muss und dann das richtig umsetzen muss.
Ja.
Aber es gibt diese Entwicklung weltweit, das hatte ich eben auch schon angekündigt. In Europa gibt es diese Gespräche auch. Gerade im November ist im Europaparlament eine Resolution verabschiedet worden, wo eine deutliche Mehrheit dafür gestimmt hat, so eine Altersbeschränkung einzuführen. Da soll es dann zwischen 13 und 15 soll es mit Zustimmung der Eltern möglich sein, anders als in Australien. Das ist aber jetzt, diese Resolution ist eine reine Empfehlung, das ist nur kein Gesetz und alles, was ich so gelesen habe, klingt auch so, als wenn da so ein Gesetz kommen würde, dass das wahrscheinlich noch 2-3 Jahre dauert, so auf EU-Ebene das einmal auf den Weg zu bringen, dann in den Ländern zu implementieren und so weiter. Das dauert immer Jahre. Aber es gibt so ein paar europäische Länder, die da voranpreschen. Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien, die nehmen an so einem Pilotprogramm teil, wo es dann schon jetzt so eine App eingeführt werden soll zur Altersverifikation. Ist, glaube ich, noch nicht offiziell verfügbar, aber ist jetzt irgendwie auf den Weg gebracht. Und ich habe auch irgendwie so ein Zitat gelesen, dass irgendwie Macron, wenn ihm das nicht schnell genug geht auf EU-Ebene, dass er das in Frankreich schneller umsetzen will. In den USA gibt es auch mehrere Initiativen, die in eine ähnliche Richtung weisen. Also man sieht schon, dass das weltweit diskutiert wird und weltweit diese Entwicklung gibt. Und letzten Endes, wir sind ja ein Marketing-Podcast, da muss man dann auch nochmal darüber sprechen, auch wenn es jetzt vielleicht zynisch geht, wenn es zynisch klingt, wenn es im Zusammenhang mit irgendwie mentaler Gesundheit von Teenagern ist. Es ist ja einfach so, dass das dann auch bedeutet, dass da irgendwie eine Reichweite wegbricht, die man vorher halt über Social-Media-Plattformen erreichen konnte und wo man dann irgendwie umdenken muss, wie man damit umgeht. Ich habe eine Zahl gelesen, irgendwie in den USA haben 2022 die Tech-Plattform 11 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Werbung an Minderjährigen gemacht, was schon krass, eine crazy Zahl ist. Also ja, denen werden Umsätze wegbrechen und eben ja, Marketing-Verantwortliche müssen sich dann auch Gedanken machen, wie sie damit umgehen.
Ja, also das ganze Marketing muss ja quasi neu aufstellen. Man muss ja sich total shiften, man muss auch seine Denkweise total shiften. Für wen machst du noch Content? Wie wird der Content dann irgendwie konsumiert? Und wie du schon meintest, wie erreicht dann die jüngere Zielgruppe, wenn es nicht mehr über Social Media ist?
Na ja, also ich habe eine These und ich meine da auch schon irgendwie das zwischen den Zeilen in ein paar Berichten gelesen zu haben. Ich habe die These, dass so ein paar Plattformen davon profitieren, YouTube unter anderem. Also es ist in Australien wohl so, dass man YouTube immer noch nutzen kann, aber du dich halt nicht mehr anmelden kannst. Und bei YouTube ist dieser Account ja nicht so wichtig. Natürlich hast du da eine personalisierte Startseite und siehst immer gleich die neuesten Videos von den CreatorInnen, die du gut findest. Aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Und ich glaube, dass YouTube vielleicht profitieren wird davon in der Nutzung und dann vielleicht Brands auch eher in Richtung Influencer-Kooperation auf YouTube nochmal stärker gehen. Und weitere Vermutung ist, dass vielleicht so Plattformen wie Roblox, Fortnite und so weiter, dass die auch noch stärker gewinnen werden, weil die, da gibt es ja schon auch, glaube ich, da bin ich wirklich nicht so fit in dem Bereich, aber gibt es ja auch irgendwie Social-Funktionen, wo du irgendwie untereinander dir Nachrichten schreiben kannst und die jungen Leute hängen da sowieso schon viel rum, so sagt jetzt der alte Sack hier. Also das wäre mein Gefühl, dass da vielleicht dann auch die Marketingbudgets ein bisschen in die Richtung verschoben werden. Wenn ihr irgendwie eine Marke seid, die in Australien tätig ist, schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das seht und was eure Beobachtungen sind und wie ihr damit umgeht.
Der Wochensnack.
Für dieses nächste Thema, es ist ja quasi unsere letzte Folge in diesem Jahr, deswegen müssen wir irgendeinen Rückblick machen, aber uns gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen einfach einen Meme-Jahresrückblick und weil Roland vielleicht nicht der Fitteste ist und ich vielleicht auch nicht, habe ich mir Unterstützung geholt. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Annika ist hier. Sie ist eigentlich mitverantwortlich für die OMR-Initiative 50-50, aber hat auch einen ganz besonderen Skill und zwar ist sie chronisch noch onliner als wir alle zusammen und deswegen ist sie immer top informiert in Sachen Memes, in Sachen Popkultur und Trends und deswegen, Annika, was war los dieses Jahr?
Boah, einiges und ich glaube, wir müssen direkt über den Elefantenraum sprechen, nämlich das Meme 6-7. Ich glaube, da kommen wir gar nicht dran vorbei. 6-7, Roland, du kennst tatsächlich das 6-7-Meme, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
Ich bin nicht ganz dran vorbeigekommen. Ich habe schon das ein oder andere Mal davon gehört und habe schon gehört sogar, ich habe meine Kinder gefragt und die waren beide schon davon genervt. Also mein Sohn ist in der 2. Klasse, meine Tochter ist in der 6. Klasse jetzt. Und die kriegen es auch mit und fanden es schon so albern, dass sie es gar nicht mehr hören wollen. So.
Und siehst du, ich wurde auf unserer Weihnachtsfeier nämlich gefragt, was das überhaupt bedeutet. Also bei uns in der Firma gibt es quasi Leute, die das nicht wissen. Das ist trotzdem wichtig, dass wir das einmal erklären.
Ich glaube, es liegt auch hauptsächlich daran, dass die Kernzielgruppe schon wirklich Gen Alpha ist, also eine relativ junge Zielgruppe, weil egal, wo irgendwo die Zahlen 6, 7 auftauchen, schreien junge Leute los, halten ihre Hände in einer VIP-Figur in die Luft und brüllen 6-7. Tatsächlich hat dieses Meme keine Bedeutung und ist so symbolisch für jegliche Memes, die dieses Jahr passiert sind. Natürlich hat dieses Meme Ursprung. Es kommt ursprünglich aus einem Lied vom US-Rapper Skrilla. Und dadurch hat das irgendwie sich ein bisschen mobilisiert online, dass das da kurz einen viralen Moment hatte. Und auf einmal war 6-7 geboren. Und es lebt wirklich von absoluter Sinnfreiheit. man könnte jetzt eher sagen, die Sinnfreiheit wird kodiert in irgendeine Art Zugehörigkeitsgefühl. Das ist sehr charakteristisch für Memes. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Die jungen Leute kommunizieren darüber. Die haben irgendwie eine Zugehörigkeit dazu. Wir älteren Leute wissen es vielleicht nicht, was es bedeutet. Deswegen merkt man, okay, man sieht sofort, an wem ist das gerichtet. Man kann, wir haben für alles ein super fancy englisches Wort, man spricht bei solchen Sachen vor allen Dingen von Linguistic Placeholders. Es sind einfach Nonsens-Dinge.
Und das verstehe ich. Ich kann mich da einfach nicht reinversetzen. Wie kann man irgendwas sagen? Also, da sagt man einfach nichts.
Aber wellenversetzt. Es ist wirklich reines Zuhörigkeitsgefühl, wenig Informationen, viel soziale Funktion. Und so war 6ix7ine geboren. Und ist, glaube ich, sogar zu Wort des Jahres von
Dictionary.com.
Ja. Gekürt worden.
Ja.
Crazy.
Und es ist auch mit das meiste gesucht. Google hat ja auch einmal ein Trendradar irgendwie jetzt 2025 abgelassen und irgendwie Nummer 1 ist da auch 6ix7ine. Also. Leute haben am meisten gesucht, was das bedeutet. Aber wenn es gar keine Bedeutung hat, ist auch alles sinnfrei. Mann.
Ich habe, also das, wo ich mir es begegnet ist, ich habe ein Video auf meiner TikTok For You-Page gehabt, wo ein Mathelehrer an die Tafel schreibt und dann hat er irgendwie, weiß er, macht gerade eine Rechnung, es kommt 69 raus und dann zittert er schon, weil er denkt, jetzt lachen alle gleich, weil er 69 schreibt. Hihihi. Und da passiert aber nichts und dann schreibt er 6ix7ine und dann
alle
rastet
jubeln,
die ganze Klasse aus und alle drehen total durch. Das war mein erster Berührungspunkt. Aber ja, ich find's lustig. Also diese Geschichte.
Was Memes meistens sind, ja auch.
Ja, und die Geschichte, dass man irgendwie so in der Kontext verloren geht, das ist ja der Klassiker im Internet, so dass man den Hintergrund irgendwann gar nicht mehr weiß und dass man aber quasi so signalisiert, ich weiß, was Sache ist, wenn man einfach mitmacht und mitlacht. So ist da wahrscheinlich einfach dieselbe Geschichte. Aber ich finde schon verrückt, dass das jetzt die größte Geschichte im Netz dieses Jahr war, also in der Netzkultur.
Aber es ist natürlich auch noch wirklich jede Menge anderes passiert. Nicht nur 6ix7ine, auch ich glaube, es ist das, was gerade am aktuellsten ist, deswegen noch sehr präsent in den Köpfen. Aber wir müssen eigentlich auch über sowas wie Pudding mit Gabel, Katy Perry im All, das Coldplay-Konzert mit der HR-Abteilung und dem CEO, La Bubus, Dubai-Schokolade. Es ist wirklich jede Menge passiert, jede Menge Dinge, jede Menge Situationen, jede Menge Menschen hatten virale Momente, wo eine ganze Meme-Kultur sich losgetreten hat. Ja, wirklich ganz verrückt.
Gab es da irgendeinen zusammenhängenden Trend dahinter? Irgendwas, was man, was neuer war dieses Jahr oder was sich so durchgezogen hat?
Ich glaube, das Ding ist mit Memes, es gibt nichts, was, oder doch, der virale Moment zieht sich bei allen Memes mit durch. Und es zieht sich vor allem mit durch, dass Leute darüber kommunizieren. Man denkt, wenn man Memes hört, immer sofort erstmal an was Witziges. Und das ist es im ersten Sinne auch. Aber es ist vor allem ein Spiegel für eine gewisse Situation. Also Memes werden genutzt eigentlich viel mehr, um zu kommunizieren. Es werden Happenings, Krisen, Dinge aus der Popkultur irgendwie alle aufgegriffen, humoristisch aufgearbeitet, um irgendwie auch die Absurdität teilweise von Dingen irgendwie niederzuspiegeln. Ist aber eine Art Coping-Strategie eigentlich vor allem irgendwie für die jüngere Generation, aber mittlerweile ist es durch Social Media natürlich viel breiter gegriffen, dass Memes versuchen, auf eine absurde Art und Weise die Realität zu erklären und irgendwie das in den Kontext zu bringen. Genau, sie sind schnell, man kann ganz schnell mit ihnen interagieren, sie sind irgendwie ironisch, maximal anschlussfähig. Das geht so weit, dass es ja teilweise auch Brands heutzutage schon verstehen und das in ihre Marketingstrategie mit aufnehmen und irgendwie in ihre Social-Pläne mit aufnehmen, dass sie auf irgendwelche Happenings, die gerade viral gehen, Memes draus machen.
Gibt es da Beispiele vielleicht? Habt ihr was gesehen, wovon die anderen Zuhörer in meinem Alter vielleicht was lernen können?
Sagt die Stranger Things was?
Habe ich schon mal von gehört. Ja,
ich glaube, solche Sachen, dass einfach wirklich irgendwas, was gerade viral geht und groß kommuniziert wird, was sehr offensichtlich ist, so Dinge wie WM, Olympia, über die werden gesprochen, die greifen Brands natürlich auf. Aber alleine dieser Dubai-Schokoladentrend, La Bubu-Trend, da findet jede Brand mittlerweile irgendwie, oder Brands, die es verstanden haben, einen smarten Weg, das irgendwie rumzuknüpfen, einfach weil es der Weg ist, wie man heutzutage online kommuniziert.
Aber ich finde auch, ich muss da sagen, ich finde da die Linie auch einfach so dünn, ehrlicherweise. Weil ich glaube, Memes können auch für eine Brand richtig gut funktionieren. Die können zeigen, dass du witzig bist, dass du irgendwie cool bist, dass du am Nabel der Zeit bist. Wenn du sie aber kannst.
Ja,
wenn du
Memes
nicht kannst, dann bist du aber ganz schnell sehr cringe. Leute gucken sich das an, denken so, was für POV,
das
ist gar kein POV, hör auf damit.
Ja.
Und deswegen glaube ich auch, fand ich auch nochmal wichtig, dass du es gesagt hast und würde ich auch nochmal extrem unterstützen, dieses, dass Memes einfach sehr humoristisch sind, indem sie halt, finde ich, auch so brutally honest sind. Also es ist wirklich so, du nimmst eine Situation aus dem Leben und sagst wirklich, wie es ist. Und da finde ich manchmal, da erkennt man sich dann irgendwie wieder und dann findet man es lustig und dann hat man diesen Moment. Hm. Und ich habe mir natürlich auch nochmal angeguckt, wir sind ja bei Takeaway und versuchen ja auch immer ein bisschen was mitzugeben. Und du hattest jetzt gerade schon gesagt, bei so großen Happenings kann man sich raufsetzen, wenn irgendwelche Serien oder irgendwelche Filme, das hatten wir auch schon öfter hier, wenn die irgendwie released werden, dass man da guckt und dass man da vielleicht eher eigene erstellt oder dass man auf großen Meme-Seiten im Internet mal unterwegs ist und guckt, okay, was ist da gerade Trend, was ist da viral, fällt mir irgendwas zu diesem Bild ein oder eben nicht. Oder man kann auch mal bei Imageflip, das habe ich früher, als ich noch Social Media Kanäle richtig betreut habe, habe ich das öfter gemacht, habe ich da mal geguckt und da kann man ja auch auf diese ganzen Nostalgie-Sachen auch sehr gut aufsteigen. Ne? Es gibt ja auch immer noch, es gibt dieses Conny-Meme, was irgendwie viral gegangen ist. Dieses Jahr fand ich auch extrem. Dann gibt es aber immer wieder ein SpongeBob-Meme, was auch irgendwie lustig ist, weil wir alle damit relaten können, weil wir damit irgendwie aufgewachsen sind. Ja, das wäre erstmal ein Tipp von mir. Roland hat jetzt auch noch einen tollen Tipp für euch mitgebracht.
Ja, mein Tipp ist knowyourmeme.com. Es ist wie so ein wie so Wikipedia für Memes quasi. Da können so alte Säcke wie ich, die absolut nichts mitkriegen, wenn sie dann irgendwas im Netz sehen, was sie nicht verstehen, können sich dann da belesen, wo das herkommt und was der Sinnzusammenhang ist. Und ja, vielleicht ist es auch für Brands ganz nützlich, wenn sie sich an einem Meme dranhängen wollen. Also das ist ja auch Timing, ist ja super wichtig, weil wenn man zu spät dran ist, wirkt man auch total oldschool und nicht mehr cool. Und da kann man sich halt belesen, informieren. Die haben auch so eine irgendwie monatliche Rubrik, irgendwie die heißt es Meme des Monats, wie auch immer. Kann man alles im Blick behalten, sich da belesen. knowyourmeme.com ist, glaube ich, eine sehr nützliche Ressource. Aber Annika, du hast auch noch was im Köcher.
Ja, ich habe auch noch einen super simplen, banalen, einfachen Tipp. Du hast eben gerade schon von Timing gesprochen. Ich glaube, ich würde euch empfehlen, einfach online zu sein. Seid einfach wirklich anwesend auf jeglichen Social-Media-Plattformen. Man könnte jetzt meinen, ne, ein bisschen weniger Bildschirmzeit tut vielleicht einen gut. Wenn man aber einfach am Zahn der Zeit sein will und die junge Generation verstehen möchte und so Happenings wie Pudding mit Gabel irgendwie aufgreifen möchte, da sein will, muss man einfach stattfinden und bei den Plattformen dran teilhaben.
Ja, also ich würde sagen, jetzt müsste eigentlich jede Brand ausgestattet
2026
sein.
Mehr Bildschirmzeit, yeah.
Ja, und mehr bessere Memes. Ihr seid ja jetzt quasi ausgestattet damit, mit dem richtigen Know-how. Deswegen möchten wir keine schlechten Meme-Accounts mehr sehen. So.
Wir sprechen uns nächstes Jahr.
Gespannt.
Auf die Hand.
Ja, das war's auch schon wieder für dieses Mal und nicht nur für dieses Mal, sondern auch für dieses Jahr. Wir hören uns erst das nächste Jahr wieder, nochmal wiederholt, am 8. Januar sind wir wieder für euch da. Wir wünschen euch natürlich ein schönes Fest, einen guten Rutsch und so weiter. Wenn ihr uns noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung, empfehlt uns weiter, folgt uns auf den Social-Kanälen. Wir freuen uns über jede Unterstützung und ansonsten sagen wir bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.